Prolog. Scarlett. 5 Monate zuvor. Vanity Sphere. Scarlett Harrington, die neue Stimme der Macht. Es ist kurz vor Mitternacht, als ich mich selbst im Fernsehen sterben sehe. Zumindest fühlt es sich so an. Die Kamera fährt langsam heran, zoomt auf mein Gesicht. Schwarzes Kleid, hochgestecktes Haar, makelloses Make-up. Hinter mir das silberne H&T-Logo auf dunklem Marmor. Vor mir ein Dschungel aus Objektiven und Mikrofonen, den man in der Totale nicht sieht. Nur ich und eine einzelne weiße Rose auf dem Rednerpult. Das Bild, das gerade um die Welt geht. Heute ist auf tragische Weise ein Mensch aus dem Leben gerissen worden. Meine Stimme aus dem TV-Gerät füllt mein Wohnzimmer wie eine Fremde. Dahinter glitzert Manhattan, als hätte es das Attentat vor laufenden Kameras nie gegeben, bei dem Frances Dixon heute Nachmittag verblutet ist. Eine Frau, die mit Leidenschaft sprach, mit Überzeugung kämpfte und mit Mut fragte, was andere lieber verschwiegen hätten. Ich schaudere und rede mir ein, dass die Klimaautomatik schuld daran ist. Stelle das halbvolle Weißweinglas auf der hohen Seitenlehne meines Sofas ab, raffe den Seidenkimono zusammen und ziehe meine nackten Füße auf der Sitzfläche enger an meinen Hintern. Auf dem Bildschirm senke ich den Blick, exakt 2 Sekunden lang, wie ich es geübt habe. Hier auf dem Sofa verdrehe ich innerlich die Augen. Alles, was länger ist, fällt unter Pathos. Alles Kürzere verkörpert Zynismus. Dabei hätte ich einen Emmy verdient. Für Drehbuch, Regie und Kameraführung. Sogar die weiße Rose war meine Idee. Frances Dixon war keine Freundin unserer Familie. Autsch, murmle ich. Da haben sie sicher gejubelt auf der anderen Seite von Manhattan. Whitmore Global News hat den Clip vermutlich schon 30 Mal auseinandergenommen und kommentiert, genauso wie Dean Whitmore, wohin auch immer er nach dem Racheschwur verschwunden ist. Aber sie war Teil einer Geschichte, die uns alle verbindet. Genervt greife ich nach der Fernbedienung, drücke auf Pause und das Bild friert ein. Mein eigenes Gesicht starrt mich an, die Lippen leicht geöffnet, die Augen kühl und klar. Kein Zucken, kein Flimmern. Die perfekte Harrington. Wie sehr ich dieses Image hasse. Ich nehme mein Glas, trinke einen Schluck von dem Chardonnay und verziehe das Gesicht. Egal wie vollmundig und elegant er normalerweise ist, in diesem Moment schmeckt er nach nichts. Meine Gedanken schweifen ab, kehren zurück zu Frances Auftritt im Außenstudio vor The Wessel, dem Blut und dem Chaos. Kurz presse ich die Lider zusammen, atme bewusst aus und öffne sie wieder. Drücke auf Play, um mich abzulenken. Doch wer heute Schuld benennt, ohne Wahrheit zu kennen, spricht nicht für Gerechtigkeit. Bullshit, sage ich leise. Jeder sucht nur einen Blitzableiter. Und schalte den Fernseher endgültig aus. Die Stille danach ist beinahe schmerzhaft, legt sich wie ein leichter Druck auf meine Ohren. Dann heult unten das Einsatzhorn eines Polizeifahrzeugs vorbei und abermals sehe ich die Bilder vor mir, die ich vor etwa 8 Stunden mit meinen Brüdern auf dem TV-Monitor in James' Büro verfolgt habe. Ich lasse den Kopf hintenüber auf die Sofalehne sinken und starre zur Decke hinauf. Wie Dean seine verletzte Verlobte gehalten hat in den letzten Stunden ihres Lebens, hat mir tief ins Herz geschnitten. Auch weil ich diesen Mann im Alter von 15 und 16 Jahren peinlich intensiv angeschmachtet habe, bevor aus unseren befreundeten Familien Feinde wurden. Denk nicht darüber nach, Scar. Ist sinnlos. Ich kippe den Rest Wein hinunter, stehe auf und tappe über das kühle Parkett Richtung Küche. Noch ein halbes Glas, dann gehe ich ins Bett. Unvermittelt läutet der Türgong. Mitten in der Bewegung halte ich inne und das Herz schlägt mir bis zum Hals hinauf. Es ist nicht das Summen der Gegensprechanlage, über die sich der Concierge meldet. Jemand steht direkt vor meiner Tür. Allerdings klingelt normalerweise niemand um diese Uhrzeit bei mir, nicht ohne zehnfache Absprache mit der Security oder vorherige telefonische Vorwarnung. Hat einer meiner Brüder doch noch beschlossen, spontan vorbeizukommen? Oder Mutter? Nein, die hätte ihre eigene Art zu trauern, sofern sie überhaupt dazu in der Lage ist. Champagner und Stille hinter geschlossenen Türen. Der Gong ertönt ein zweites Mal und ich setze das Weinglas so hart auf dem Esstisch ab, dass es klirrt. Fuck, flüstere ich und schleiche zur Tür. Wer ist das? Aktiviere das Panel an der Wand, tippe auf den Bildschirm und das Live-Bild aus dem Flur erscheint. Perplex halte ich die Luft an. Dean? Er trägt Anzughose und weißes Hemd mit aufgeknöpftem Kragen, beides zerknittert und ich meine, dunkle Flecken auf dem grauen Stoff zu erkennen. Sein Haar ist zerzaust, seine Kiefermuskeln sind angespannt und die Schatten unter seinen Augen verdammt tief. Die Version des progressiven, designierten WHN-CEOs, der man das Hirn aus dem Schädel gerissen und durch rohen Schmerz ersetzt hat. Nicht dein Ernst, Whitmore, stoße ich leise hervor und bewege die Finger zum Feld ignorieren. Ich muss nur den Concierge anweisen, ihn höflich hinaus zu begleiten, und mein Kopf formt bereits eine Schlagzeile daraus. Whitmore-Erbe belästigt Harrington-Tochter. Es wäre ein Kinderspiel und mit einem dumpfen Geräusch legt er die Stirn für einen Moment gegen das Türblatt, richtet sich wieder auf und hebt den Blick direkt in die Kamera. Ein seltsames Prickeln rieselt meinen Rücken hinab. Mein Herz zieht sich vor Mitgefühl zusammen und ich atme langsam aus. Dann entriegle ich die Tür und öffne sie einen Spalt. Du lebst ja noch. Rachefeldzug schon beendet? Er zieht eine Augenbraue hoch und für eine Sekunde sehe ich den Mann, den ich als Teenager idealisiert habe. Souverän und unerschütterlich. In der nächsten zeigt sich der Schmerz wieder und sein Gesicht verzerrt sich.
Und dich killt gar nichts, oder? Deine hübsche kleine Rede läuft auf allen Kanälen.
Bist du extra hergekommen, um meine Performance zu bewerten?
Performance, sagt er voller Hohn. So nennst du das also.
Wie würdest du es denn bezeichnen?
Als Trauerrede dritter Klasse. Absolut respektlos. Aber was kann man von dir schon anderes erwarten?
Sein Blick gleitet an mir hinab. Ich zwinge mich, ruhig zu bleiben. Normalerweise bekommt niemand die private Scarlett zu sehen, ungeschminkt und in Nachtwäsche. Ein Whitmore schon gar nicht. Trotzdem steht er gerade vor mir. Falls du hier bist, um mich zu beleidigen, musst du dich hinten anstellen. Die Socials waren schneller.
Scheiß auf deine Hashtags.
Wow, das wäre das erste Mal, dass ein Whitmore nicht wegen der Reichweite irgendwo auftaucht. In seinen Augen flackert es und hinter der Wut zeigt sich etwas Rohes, das mich nervös macht. Er drückt gegen die Tür.
Lass mich rein.
Träum weiter.
Scarlett.
Es ist Jahre her, dass er meinen Namen ausgesprochen hat, ohne Nachnamen oder Distanz. Und tief in mir, ich blinzle, recke minimal das Kinn. Geh nach Hause, sage ich, weil ich nichts Besseres finde, hinter dem ich mich verstecken kann. Ihm entfährt ein seltsamer Laut aus Lachen, Schnauben und Qual.
Francis ist tot.
Der Satz schwebt zwischen uns. Brutal und endgültig. Zwei Herzschläge lang kämpfe ich mit mir, dann schlucke ich die dumme Bemerkung hinunter. Ich habe es gesehen, Dean. Und es tut mir leid. Du hast nicht verdient, sie so zu verlieren. Seine Augen verengen sich.
Spar dir dein falsches Mitleid. Und jetzt mach die Tür auf.
Ich könnte immer noch Nein sagen, die Security rufen, all die Dinge tun, die man von Scarlett Harrington erwarten würde. Stattdessen trete ich mit der Tür zwei Schritte zur Seite. Dean marschiert an mir vorbei, sein Arm streift meinen und Hitze brennt sich durch die dünne Seide meines Kimonos. Eilig presse ich die Lider zusammen, atme tief durch, schließe die Tür und folge ihm. Mitten im freien Raum zwischen Esstisch und Wohnbereich bleibt er stehen, dreht sich langsam um. Sein Blick wandert über meine Einrichtung, endet bei mir.
Die Rose war komplett übertrieben.
Jesus, was redet er denn da für eine Scheiße? Schön, dass dir das aufgefallen ist. Ich hatte kurz Angst, der subtile Symbolismus geht unter.
Du hast gesagt, sie war keine Freundin der Familie.
Oberflächlich bleibt seine Stimme ruhig, aber darunter schwingt etwas mit, das ich noch nie bei ihm gehört habe.
Live. Vor Millionen.
Hätte ich lügen sollen?
Du hast sie zu einer Fußnote abgewertet.
In mir kocht Wut hoch. Ich habe ihr einen Platz in der Geschichte gegeben, während du... Wo warst du eigentlich, Whitmore? Schon beim nächsten moralischen Kreuzzug? Er beißt die Zähne zusammen, dass die Kiefermuskeln hervortreten.
Du willst wissen, wo ich war?
Nein, eigentlich will ich wissen, was du hier willst.
Du hast Francis benutzt.
Er ballt die Hände zu Fäusten.
Als Schutzschild gegen alle, die dich und deine Familie verantwortlich machen könnten.
Du bist der Letzte, der mir Instrumentalisierung vorwerfen sollte.
Wenigstens habe ich sie geliebt.
Die Stille nach diesem Satz senkt sich schwer auf meine Brust. Ein Teil von mir will schreien, ein anderer will lachen. Deshalb flüchte ich mich in meine samtig messerscharfe Rolle, The Velvet Knife. Weißt du, was das Problem mit deiner Liebe ist? Sie hat sie nicht gerettet. Sein Blick verdunkelt sich.
Ganz vorsichtig, Harrington.
Warum? Ich trete einen Schritt auf ihn zu. Weil ich etwas sage, das du dir selbst seit Stunden vorhältst?
Du hast keine Ahnung.
Oh, da bin ich mir ziemlich sicher. Direkt vor ihm bleibe ich stehen, rieche den Alkohol in seinem Atem. Trotzdem verdammt arm, was du als ihr Verlobter abgezogen hast. Oder auch nicht.
Halt deinen Mund.
Wo war denn dein Statement, hm? Kein einziges Wort hast du verlauten lassen.
Ich habe gesagt,
aber wer hat es getan? Ich.
Natürlich, die perfekte Show.
Allerdings. Ich lächle kühl. Jemand musste sich zwischen dich und den Mob stellen. Zwischen deine Trauer und ihre Gier nach einem Täter.
Und dieser jemand war ausgerechnet die Frau, deren Familie seit 17 Jahren alles daran setzt, Menschen wie Francis zu ruinieren? Oder Ethan?
Der Name trifft mich wie ein Schlag, obwohl ich darauf vorbereitet sein müsste. Ethan Calloway ist der Ursprung dieses ganzen Scherbenhaufens, die Wurzel des Hasses zwischen unseren Familien. Du bewegst dich auf verflucht dünnem Eis, Whitmore. Dean stößt ein höhnisches Schnauben aus.
Sagt die Queen of Ice. Das wäre der Spitzname, der wirklich zu dir passt.
Du weißt nichts über mich, du Arschloch.
Oh, ich weiß genug.
Ach ja? Und was, Gerüchte? Da tritt er so dicht an mich heran, dass ich unwillkürlich den Atem anhalte.
Ich brauche keine Gerüchte. Ich kenne dich und deine Familie.
Du kennst die Schlagzeilen. Das ist nicht dasselbe.
Doch.
Er mustert mein Gesicht, als würde er nach etwas suchen.
Ihr riecht alle gleich. Teuer, unantastbar und innerlich leer.
Wenn du fertig bist mit deinen poetischen Beobachtungen.
Poetisch?
Ihm entfährt ein bitteres Lachen.
Wohl eher präzise. Du warst schon als Teenager eine typische Harrington, mit deinem perfekten Lächeln und dem Blick, der sagte, schau mich an, bewundere mich, aber fass mich nicht an.
Das trifft so nah, dass sich mein Magen zusammenzieht. Du verwechselst mich mit deiner Familie.
So wie auf jenem Charity-Event.
Er kommt näher und ich weiche zurück, weil er mir den Raum nimmt, immer weiter, bis ich mit den Schenkeln gegen die Kante des Esstisches stoße.
Du warst 16 und hast mich angesehen wie eine Prinzessin ihren Stallknecht.
Und du hast mich behandelt, als wäre ich ein verwöhntes Problem, das man ignorieren kann. Als wäre ich nicht einmal einen echten Satz wert. Nur dieses herablassende Nicken des Kronprinzen. In seinen Augen flackert es.
Weil du es warst.
Ich bin alles, aber keine Prinzessin. Die Holzplatte des Tisches drückt kalt gegen meine nackten Beine, doch die Luft zwischen uns scheint immer heißer zu werden. Ich bin die, die eure Katastrophen aufräumt, während ihr eure Hände sauber haltet.
Du meinst, du bist die, die Leichen hübsch zurechtmacht?
Mein Puls schießt hoch. Der Satz ist so unfair, so gezielt, dass ich kurz die Kontrolle verliere.
Fick dich, Whitmore!
Dean beugt sich vor, platziert die Hände links und rechts von mir auf dem Tisch. Eine Falle aus Armen und Wut.
Du stehst da und spielst eine Rolle, als wäre das alles nur ein verdammter Pressetermin.
Weil ich sonst zusammenbreche, entfährt es mir, bevor ich es verhindern kann. Ein winziger Moment Stille legt sich zwischen uns. Dann umfasst er grob mein Kinn, zwingt meinen Blick nach oben, berührt mit dem Daumen meinen Mundwinkel und ich weiß, ich sollte es hassen, aber
da ist sie, murmelt er spöttisch. Die echte Scarlett. Für 3 Sekunden und gleich setzt du die Maske wieder auf.
Ich will ihn wegstoßen, ihm ins Gesicht schlagen. Stattdessen setze ich ein eisiges Lächeln auf. Du hast keine Ahnung, was echt ist. Sein Griff um mein Kinn wird fester und er drängt die Brust gegen meine. Nimmt mir die Luft, den Abstand. Ich spüre seine Wärme, die Muskeln und mein Körper reagiert schneller als mein Stolz. Widerlich, viel zu ehrlich. Er knurrt.
Du redest so groß und trotzdem.
Trotzdem was? Er lässt mein Kinn los, aber er weicht nicht zurück. Im Gegenteil, er presst mich entschieden gegen den Tisch, sodass ich mich mit den Händen nach hinten abstützen muss.
Trotzdem hast du mich damals mit deinen Blicken verschlungen.
Mir wird heiß und eine Welle der Lust durchströmt mich. Das hast du dir nur eingebildet. Seine Lippen zucken, in seinen Augen lodert etwas auf.
Du warst doch schon immer scharf auf mich.
In der nächsten Sekunde kippt er das Becken, drückt seine Härte gegen meinen Bauch. Mein Schoß pocht, meine Hormone drehen durch und ich fauche.
Höchstens auf deinen Schwanz. Kannst du haben.
Damit packt er meinen Nacken und küsst mich, roh und hart. Einen Herzschlag lang bin ich zu überrascht, doch mein Instinkt übernimmt die Führung und ich erwidere es. Genauso aggressiv und wütend. Etwas in mir bricht auf, ich kralle die Finger in sein Haar. Lust und Begierde schießen wie Strom durch meinen Körper. Und irgendwo in meinem Kopf zuckt eine letzte Sicherung. Dann nichts mehr. Meine Welt verbrennt in gleißendem Weiß. Seine Hände sind überall. Ich wölbe mich ihm entgegen. Und als er meinen Kimono öffnet, die Finger unter mein Negligé schiebt, so heiß auf meiner Haut, verliere ich den Halt. Dean packt meine Hüften, zieht mich gegen seinen Schwanz, reibt damit über meine Klitt. Ich erschauere, schnappe nach Luft, küsse ihn tiefer, zerre an seinem Hemd, seinem Gürtel. Da löst er sich von mir, richtet sich auf und zieht mich mit sich. Wirbelt mich herum, presst mich bäuchlings auf die Tischplatte. Das leere Weinglas fällt um, rollt vom Tisch und zersplittert. Er fixiert mich, eine Hand zwischen meinen Schulterblättern, und ich gehorche. Mein Körper wird weicher, als er die Stoffe bis zu meiner Taille hochschiebt, fest über meinen Hintern streicht. Und ich erzittere, sobald er mein Höschen beiseite reißt und einen Finger in mich schiebt, 2. Mich reibt. Angetarnt stöhne ich auf, balle die Hände. Kein Zögern, keine Bitte um Erlaubnis, aber fuck, dieses gnadenlose Jetzt ist. Seine Hand verschwindet aus meinem Schoß, dann höre ich das Klappern seiner Gürtelschnalle, einen Reißverschluss, das Rascheln von Stoff und im nächsten Moment drückt seine Schwanzspitze gegen meine Pussy, gleitet in mich, weicht zurück. Dann packt ihn mein Haar, stößt mit einem kehligen Laut in mich und ich erbebe erneut. Ich schließe die Augen und nehme nur noch wahr, wie er mich ausfüllt, mich fickt, vergesse Wut und Hass, Konsequenzen, sogar meine Selbstbeherrschung. Alles um mich herum. Ein Sturm aus Lust und Gier tobt durch mich hindurch, begleitet von einem seltsamen Gefühl tief in meiner Brust. Das hier ist falsch. Aber es fühlt sich so verdammt richtig an. Außer Kontrolle geraten. Echt. Vielleicht, weil eine meiner dreckigsten Fantasien von uns endlich wahr wird. Ich neige das Becken und spanne meine inneren Muskeln an, um ihn intensiver zu spüren, stemme mich ihm entgegen. Die Luft ist erfüllt von unserem Keuchen, dem lauten Klatschen unseres Fleisches. Von da aus flutet das heiße Kribbeln meinen Körper, dehnt sich bis in meine Zehen und Fingerspitzen aus, elektrisiert sämtliche Nervenenden. Und schließlich schwillt alles in mir an. Mein Atem stockt und ich beiße mir auf die Unterlippe, um nicht laut zu wimmern, presse die Handflächen auf das Holz, versteife mich, zittere, komme. Ich stöhne laut auf, meine Stimme kippt. Wie zur Antwort knurrt er, packt mein Haar, dann erklingt ein fast verzweifeltes Ächzen. Ohne Vorwarnung zieht er sich aus mir zurück und eine Sekunde später spritzt es warm auf meinen Hintern, wieder und wieder. Ich erschauere, liege eine gefühlte Ewigkeit lang keuchend da, mit hämmerndem Herzen. Bis die Welt mit einem Schlag zurückkehrt. Dean lässt mein Haar los, macht zwei hörbare Schritte, reißt einen Stuhl um. Ich stemme mich hoch, richte mich auf und ziehe das Negligé nach unten, drehe mich zu ihm um, starre ihn an. Und er erwidert meinen Blick. Wut und Arroganz sind verschwunden, ersetzt von... Ja, was? Leere? Nein. Schwere? Klarheit? Unvermittelt erwacht mein Verstand. Jesus, was war das? Was ist hier passiert? Er wendet sich ab, zieht sich hastig an. Mein Magen verkrampft sich, doch zum Glück kehrt meine Selbstbeherrschung allmählich zurück. Also raffe ich den Kimono zusammen, mache einen Knoten in die Bänder und ziehe sie so fest, dass es wehtut. Gut, damit kann ich umgehen. Schmerz ist eindeutig, steuerbar. Am Ende schaut Dean mich an, die Pupillen geweitet, sein Atem noch nicht wieder normal. Und ich verabscheue, dass ich es bemerke, dass ein Teil von mir das mag, mehr davon will. Er öffnet den Mund, doch ich bin schneller. Hast du das geplant?
Nein.
Seine Stimme klingt belegt. Warum bist du denn hergekommen? Um mich zu bestrafen? Oder dich selbst? Langsam schüttelt er den Kopf.
Ich konnte nicht atmen. Wusste nicht, wohin sonst.
Seine Ehrlichkeit fühlt sich an wie eine Ohrfeige. Und ich verachte sie. Weil sie etwas in mir trifft, die tief vergrabene menschliche Seite. Ach so, da kann man natürlich schon mal zur kleinen Schwester seines Todfeindes fahren und sie auf dem Esstisch ficken.
Scarlett,
geh!
Du hasst mich.
Ich will ja sagen, das wäre einfach sicher, aber mein Mund hat seinen eigenen Kopf. Ich hasse, was du in mir auslöst. Er hebt den Blick zu meinen Augen, ein kurzer Moment, in dem er mich wirklich ansieht.
Du, geh!
Diesmal sage ich es bestimmter. Ich brauche diese Grenze, bevor ich mich selbst verliere. Er nickt, dreht sich um und läuft zur Tür. Ich sehe ihm nach. Wieder ruhig, wieder ich. Doch mit der Hand am Knauf schaut er mich über die Schulter hinweg noch einmal an.
Weißt du, was das Schlimmste ist?
Ich schweige, will es nicht wissen.
Ich hätte dich damals ernst nehmen sollen.
Mein Herz stolpert und plötzlich kriecht meine Jugend wie ein eisiger Schatten in den Raum. Diese Gala, sein Blick und meine peinliche Verliebtheit, die in diesem Moment erneut real wird. What the fuck? Eilig schlüpfe ich in meine Rolle, lächle kalt. Und jetzt?
Jetzt weiß ich, dass du mich zerstören könntest, wenn du wolltest.
Mein Körper reagiert, viel zu menschlich, total absurd.
Das hier war ein Fehler.
Ein Satz, der mehr nach Flucht klingt als nach Entschuldigung. Dann ist er weg, die Tür fällt leise hinter ihm ins Schloss. Ich stehe da und presse die Fingerspitzen gegen meine Lippen, als könnte ich seinen Geschmack auslöschen, die Erinnerung in den dunklen Keller sperren, in die sie gehört. Nur hat sich Dean Whitmore gerade in meinen Körper gebrannt, etwas Altes in mir geöffnet, neu entfacht. Und in meinem Kopf hallt ein einziger, unerträglicher Gedanke nach. Was, wenn es sich nie mehr schließen lässt?
Attacca, der Dirigent. Nicht atmen. Nicht nach der Hand greifen, die euch eben noch gehalten hat. Euer Publikum glaubt, der Tod sei ein Schlussakkord. Dabei war es nur der Auftakt. Die Streicher zittern, weil sie wissen, dass der nächste Einsatz nicht sauber wird. Und unter dem Podium liegt ein Taktzeichen, das keiner von euch sehen will. 13. Nicht bewegen. Wer jetzt sichert, wer jetzt rettet, wer jetzt zu früh die Wahrheit aus dem Schacht zieht, spielt nicht gegen den Gegner, sondern für ihn. Die Bühne gehört dem, der das Tempo kontrolliert.